Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst, hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt. Risikohinweis: Die folgenden Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
Hallo und herzlich willkommen zum Fortuna Lista Podcast. Ich bin heute hier mit Caro Matzko, Autorin von diesem tollen und wichtigen Buch, und zwar Alte Wut. Ich habe das in sehr kurzer Zeit verschlungen, auch aus persönlichen Gründen, über die wir heute auch ein bisschen sprechen werden. Und ja, Caro, ich freue mich sehr, dass du da bist und wir heute über Themen wie Resilienz, Leistung, Erfolg und auch Traumata aus der Familie sprechen werden. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch, dass du da bist. Und vielleicht für diejenigen, die dich noch nicht kennen, kannst du dich nochmal kurz mit eigenen Worten vorstellen, wer du bist und was du machst.
Genau, also wer ich bin, Caro Matzko, Lebewesen, weiblich gelesen, 46 Jahre dann demnächst jetzt oder ja. Und meistens gut gelaunt. Was ich mache, darüber definieren sich ja die meisten. Ich mache sehr viel. Ich bin in erster Linie Journalistin, Autorin eben, jetzt das zweite Buch geschrieben, und Keynote-Speakerin und überhaupt Sprecherin. Ich vertone wahnsinnig gern Sachen, die andere Leute machen, und freue ich mich. Und ich mache die meiste Zeit mehr, als ich eigentlich in Wahrheit so bin. Also mich so sein lassen, fällt mir schwer.
Was würdest du denn sagen, wer bist du, ohne zu beschreiben, was du machst?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Könntest du das machen?
Ich finde es wahnsinnig schwierig. Ich hatte diese Frage immer mal wieder im Kopf, weil in letzter Zeit habe ich das immer mal wieder zugehört. Wer bist du, wenn du nicht deine Arbeit
machst, ja,
nennst? Und mir fällt es echt schwer. Also ich habe noch nicht genug darüber nachgedacht. Deswegen fiese Frage jetzt gleich zu Beginn, ne? Aber hast du eine Antwort für dich darauf?
Nee, ich wollte es jetzt eben gerade spontan eben, blöde Idee mal wieder von mir. Ich wollte spontan überlegen, welcher ich bin, wenn ich nichts mache.
Aber das ist echt schwierig.
Da ich die ganze Zeit vor mich hinwerkel, also wenn ich nur rumliege, bin ich halt ein Haufen Zellen, die in Liebe vor sich hin Stoff wechseln. Aber selbst wenn ich sage, ich bin Mutter von einer Tochter, dann bin ich ja wieder in der Rolle und bin die Mutter von diesem Kind. Und ansonsten kann ich sagen, ich bin für meinen Mann Dimitri, das ist mein Spitzname. Und ich bin gern mit Menschen, ich bin vor allen Dingen aber auch gern mit Tieren. Und bin eigentlich wahnsinnig friedlich in erster Linie. Ich bin eigentlich ziemlich friedlich und eigentlich ziemlich introvertiert. Und je älter ich werde, desto introvertierter werde ich. Das ist das Einzige, was ich, glaube ich, gerade sagen kann.
Es gab ja auch eine Doku über dich im Bayerischen Rundfunk, die den Titel hatte, muss ich kurz überlegen.
Ah, ja. Trauriges Mädchen, witzige Frau.
Genau. Bist du eher das traurige Mädchen oder die witzige Frau?
Ich bin manchmal, also Mädchen bin ich gar nicht mehr. Ich bin manchmal die traurige Frau und manchmal die witzige Frau. Aber ich ruhe sehr in mir eigentlich zunehmend. Also ich kann eigentlich sagen, dass ich noch nie so bei mir war und so ausgeglichen, wie ich jetzt gerade bin. Auch wenn mich die Wechseljahreshormonbeschwerden hin und her shaken ohne Ende. Und ich manchmal echt eine Pain in the Ass bin. Also wer ist Caro Matzko? Eine Pain in the Ass.
Aber dann nur noch ein paar Jahre.
Ja, es dauert noch ein bisschen, ja. Was würdest du denn, ist dir jetzt was eingefallen über dich? Wer bist du?
Ich finde das wahnsinnig schwierig. Ein Wort, was mir so als erstes einfällt, und ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, ich finde das irgendwie eher so negativ behaftet, aber darüber würde ich auch mit dir sprechen, das Thema Ehrgeiz. Also so ehrgeizig, jemand, der ehrgeizig ist, aber das hat dann auch wieder mit dem zu tun, was ich mache, ne? Das ist ja nicht die Person, die ich bin.
Ja, aber ich finde, Ehrgeiz ist auch, lass es uns doch leistungsbereit nennen.
Das finde ich gut, ja.
Lass es uns doch lieber so. Ich finde, Ehrgeiz, das klingt dann so, als ob du etwas machst, das stimmt wahrscheinlich auch, oder ich ja auch, um auch irgendwie eine Ehre zu erfahren oder einen Respekt oder ein Fleißbildchen oder sowas. Und ich habe natürlich da auch einen großen Impetus. Ich mache auch Sachen gern, dass dann irgendeine übergeordnete Distanz, und wenn es der TÜV Süd ist, sagt, Mensch, Caroline, das hast du aber fein gemacht. Feini, feini. Oder dass irgendjemand sagt, oh, toll, oder herzlichen Glückwunsch und so. Aber ich habe damit so ein bisschen aufgehört. Ich mache jetzt eigentlich gerade nur noch Sachen, die ich gerne mache und die mir wichtig sind.
Zum Beispiel?
Naja, wenn ich jetzt zum Beispiel Vorträge halte oder auch mit meinem ersten Buch, da geht es ja viel um Essstörungen und ich bin ja auch Botschafterin der Deutschen Gesellschaft für Essstörungen, wenn ich da an Schulen gehe beispielsweise, was ich jetzt auch im Herbst wieder mache nach Weiden in der Oberpfalz, dann freue ich mich total, weil ich mit dem, was ich durchgelebt habe, auch schon an viel Mist und Traurigkeit erfahren habe und durchleben musste, dass ich anderen Mut machen kann damit. Und das bedeutet mir viel. Und das ist jetzt nichts, was mit großem Brimborium und Böllerschützen einhergeht, sondern das sind ganz kleine Momente, die auch niemand mitbekommt. Weil meistens fragen Schulen mich dann an, weil sie wissen, in der Klasse ist ein, meistens ja Mädchen immer noch, und die wissen nicht, wie sie es erreichen. Und wenn ich dann in eine Schule gehe und dann ein bisschen über das Thema Essstörung rede oder überhaupt mentale Gesundheit, meistens wenden sich dann ein oder zwei Mädchen danach nochmal an mich. Und ich habe es auch geschafft dann schon, dass die sich professionelle Hilfe gesucht haben. Und das ist was ganz Kleines und das ist nicht laut. Das ist eine sehr leise Sache, aber für mich wahnsinnig erfolgreich. Damit fühle ich mich erfolgreich.
Wie alt warst du, als du deine Essstörung, als das angefangen hat?
12. So klassisches Alter, in dem es losgeht. Heute ist das Einstiegsalter ja bei 9 schon, weil die Mädchen legen ja schon auch früher los mit der Entwicklung heute. So was Evolutionäres. Okay. Und genau, und bei mir war es 12, so als mein Körper sich hat angefangen hat zu verändern und ich dann eine Zeit lang auch so ein bisschen properer wurde und dann eben Stimmen laut wurden, auch innerfamiliär, wo mein Bruder auch mal gesagt hat, du wirst mir langsam, oder zu meiner Mutter, sie wird mir langsam ein bisschen zu dick. Und das, so, solche Sätze bleiben hängen. Deswegen werde ich auch nicht müde, darauf hinzuweisen, dass die Beurteilung von Äußerlichkeiten bei Mädchen auch in diesem Alter einfach fatal ist. Wirklich fatal. Es bleibt so hängen, es sind solche Mikroverletzungen, die solche Wunden aufreißen können. Und da ging es eigentlich bei mir los, aber es war mit also ich denke, jede Frau, die ich kenne und auch ja die meisten Männer oder Jungs wollen gut aussehen. Ich meine, das wollen wir alle. Das finde ich auch okay. Es treibt eine gewisse Eitelkeit treibt einen ja auch an, dass man regelmäßig unter die Dusche geht und so. Und das ist, glaube ich, für unsere gesamtgesellschaftlich gesehen auch besser, wenn wir uns waschen. Auch wenn wir öffentliche Verkehrsmittel benutzen zum Beispiel. Aber ja, aber trotzdem, wir sind schnell dabei, auch uns nach Äußerlichkeiten zu bewerten. Und ich glaube, wir wollen alle gut aussehen, aber das allein macht noch keine Essstörung aus, ja? Sondern das hat immer noch einen größeren, eben diesen Ehrgeiz, diese Leistungsbereitschaft, das Gefühl, nicht zu genügen. Und glaube ich, heute mehr denn je die Frage durch Social Media auch, was macht mich besonders? Und ich glaube, indem wir uns permanent auch online in so einen sozialen Vergleich begeben, wo wir auch wenn wir rational wissen, das ist frisiert, wir zeigen natürlich meistens die Schokoladenseiten und nicht das, was wir so ein bisschen verstecken und was wir im Halbdunkel lassen. Aber natürlich wissen wir, das ist alles Quatsch. Das Leben der anderen ist auch nicht die ganze Zeit irgendwie Zucker und ein Rosengarten. Aber trotzdem fühlen wir uns dann oft, glaube ich, nicht gut dabei oder einfach mies. Und der Vergleich ist nicht gesund. Und eben mal die Frage, was macht mich besonders? Und wenn wir sehen, wie toll alle anderen sind, dann um Gottes Willen, das wird ja immer schwieriger. Früher war es ja nur die Klassengemeinschaft oder der Sportverein. Jetzt ist es irgendwie das ganze Internet, mit dem wir uns vergleichen. Und da kacken wir natürlich ab. Es gibt immer jemand, der sieht besser aus, der hat größere Brüste, der hat längere Haare, schönere Fingernägel, ist erfolgreicher, hat das glamourösere Leben, hat reicher geheiratet. Please fill in.
Mhm. Ich bin auch wahnsinnig froh, dass ich in einer Zeit aufgewachsen bin, wo es kein Social Media gab. Und ich frage mich, wie ist es denn für dich als Mutter, weil du hast ja eine Tochter, wo du weißt, sie ist ja all dem ausgesetzt.
Ja, ich habe folgenden Fund, mit dem ich wuchern kann. Meine Tochter ist sehr normativ und das hat sie leider geerbt von mir, unglaublich streng mit sich. Und meine Tochter hat eine Kategorie der Bewertung früh verinnerlicht, nämlich Bildschirmzeit. Und ich muss da gar nichts machen, weil sie ist auch so ein Bewegungstier, so ein bisschen ADHSig wie ich. Sie möchte sehr, also sie hat eine unglaubliche Bewegungsenergie, die sie loswerden muss. Und sie spürt, sie ist sehr sensibel, was sich selbst angeht, sie spürt, wenn sie sich nicht genügend bewegt hat und spürt, dass es ihr schlecht geht, wenn sie ins Handy schaut. Deswegen verlegt sie es dauernd. Und in der Schule müssen sie es immer leise stellen. Deswegen findet sie es auch manchmal tagelang. Und ich habe ihr Instagram auch noch nicht erlaubt, weil ich es für fahrlässig halte. Ich möchte nicht, dass meine Tochter so früh mit Instagram konfrontiert ist. Das Einzige, was wir manchmal machen, ist gemeinsam Hundevideos schauen. oder Kakadus oder Alpakas. Oder, das kann man stundenlang so weitermachen. Wir schauen eigentlich nur Tiervideos. Weil dann lachen wir und dann geht's uns gut und dann freuen wir uns, dass wir auch ein Tier zu Hause haben. Aber diese ganzen Körperbilder, mit, das halte ich für wirklich gefährlich in dem Alter.
Mhm. Du hast ja gerade schon gesagt, dass deine Tochter auch ja leistungsorientiert ist, du das ja auch sehr stark warst. Hat es auch etwas damit zu tun, dass du diese Essstörung entwickelt hast?
Ja.
Wie hat sich das bei dir so, ja, also wodurch ist es entstanden? Kannst du da irgendwie sagen, du kannst es vielleicht auch benennen, sodass andere, vielleicht auch andere Mütter, die das hören, vielleicht auch wissen, okay, gibt es da welche Signale, auf die ich achten muss?
Ja, also ich glaube, es zugrunde liegt immer, jetzt mal ganz pauschal gesagt, ich meine, bitte, ich bin keine Psychologin, keine Psychiaterin. Es gibt natürlich auch Fälle, da ist Essstörung, und da gibt ja auch sehr viele Essstörungen, ein Symptom von einem größeren Problem, ja, wie zum Beispiel Borderline. Da ist es dann einfach nur ein Symptom, aber die zugrunde liegende Erkrankung ist eine andere. Jetzt eine klassische Anorexie, also Magersucht, wie ich sie hatte, da gibt es schon so ein paar Parameter. Und die sind oft, und jetzt wird's bitter, familiär bedingt. Natürlich gibt es eine genetische Disposition, aber ist auch immer die Frage, darauf kann man sich ja nicht ausruhen und sagen, ja, das sind halt die Gene, da kann ich ja nichts dafür. Sowas sagen auch Eltern, die sich nicht mit ihren eigenen blinden Flecken konfrontieren sollen. Ich spreche nicht von Schuld, sondern von Verantwortung und es ist immer multifaktoriell. Lass es den Druck in der Schule sein, lass es eine Mobbing-Situation sein. Es gibt natürlich auch bei manchen einen sexuellen Übergriff, den sie erlebt haben. Das heißt, der Körper will dann nicht mehr sexuell attraktiv sein. Habe ich bei einer Frau gehört, die Geschichte, die eben sehr adipös geworden ist und Bulimie entwickelt hat, die wollte de facto einfach auch, dass der Zugang zu ihrer Vulva zu ist, allein durch die Beine, weil sie vergewaltigt wurde. Also das sind ganz viele Dinge, wo Körper und Seele zusammengehen. Bei mir war es jetzt einfach klassisch ein großer Druck von zu Hause, dass ich Leistung bringen soll, Spannungen im Elternhaus zwischen den Eltern und auch unter Eltern und Kindern. Dann ein Loyalitätskonflikt, will ich die coole Grunge-Göre sein oder will ich jetzt hier das Einser-Latein-Mädchen sein? Auch aus Angst vor meinen Eltern, vor meinem Vater, habe ich mich dann für den Lateinweg und den Lateinstreberweg entschieden, was sicherlich auch Vorteile hatte, zumindest, dass ich das Abi irgendwie im guten Zeitrahmen gut gemacht habe. Aber das war einfach sehr viel Druck. Und wenn man so dünn wird, ist es einerseits ein sich abgrenzen, weil der einzige Ort der Rebellion ist der eigene Körper, den kannst du bestimmen und mit dem kannst du schalten und walten. Das ist ein Akt der Rebellion, weil es natürlich das Schlimmste, was du Eltern antun kannst mit, ist, dass du sagst, ich esse nichts mehr. Weil Essen, Nahrungsaufnahme ist extrem sozial. Und also insofern ist Sucht total logisch und ich würde allen Eltern raten, die mit sowas konfrontiert sind, eine Sucht hat immer eine Funktion. Deswegen deswegen kann man das nicht so schnell wegnehmen, weil das Kind braucht diese Sucht als Hebel, um mit Dingen klarzukommen. Je früher man das Ganze in professionelle Hände gibt und sich Hilfe holt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man diesen Hebel durch einen anderen Hebel ersetzen kann. Je länger man wartet, umso schwieriger wird's, weil dieser Hebel wird Teil von dir. Es ist so, wie wenn es dich juckt, dann kratzt du dich. Und dann versuch mal jemand zu sagen, wenn es dich juckt, kratzt dich bitte nicht. Und das andere ist, alle Familien müssen mit in die Therapie. Alle. Es ist meistens ein größeres familiäre Gemengelage und da müssen alle ran. Und dann sich nicht schämen, sondern es als Chance begreifen, vielleicht auch für sich ein paar Dinge zu klären. Das sind die drei Tipps.
Haben das deine Eltern damals dann auch gemacht, dass sie mit dir mitgegangen sind?
Ja, die sind dann auch in Therapie gegangen. Das heißt aber nicht hier für alle betroffenen Mädchen und auch Jungs. Das heißt nicht, dass die Eltern, wenn sie in Therapie gehen, wirklich was verstehen und lernen und sich ändern. Das heißt, man muss auch irgendwann für sich selber entscheiden, ob man leben will oder nicht. Und ob man, auch wenn die Eltern Dinge nicht verstanden haben, trotzdem leben will. Ob man sich für sich entscheidet und den Weg geht. Und ob man die Sucht ersetzen will durch was anderes. Dann kommt die Suchtverlagerung ins Spiel. Ich bin dann vom geilen Workaholic geworden.
Davon habe ich auch gelesen und auch in dieser Doku das auch gesehen. Aber wie war es denn der Weg dahin? Weil du hast es jetzt auch beschrieben, so diesen Leistungsdruck, den du hattest, dass dein Vater ja auch so viele Erwartungen hatte. Und irgendwann muss ja der Punkt gekommen sein, wo du auch gesagt hast, jetzt werde ich aber auch resilienter. jetzt finde ich da auch meinen eigenen Weg. Mhm. Hast du irgendwie, war das durch die Therapie oder hast du da irgendwie so einen Moment gehabt, wo du gemerkt hast, so okay, jetzt lebe ich hier mein eigenes Leben, mache mein eigenes Ding?
Also es war ganz konkret tatsächlich die 2 Nächte, bevor ich in das zweite Mal in die Klinik gekommen bin. Da habe ich wirklich gemerkt, und das klingt jetzt irgendwie sehr pathetisch, ich möchte das eigentlich gar nicht, aber ich habe wirklich gemerkt, dass ich nicht mehr lang lebe. Mhm. Also ich habe echt fast nichts mehr gewogen, 39 Kilo, ich hatte Wasser im Herzbeutel und hatte einfach echt Schmerzen im Liegen auf der Matratze, weil ich so dünn war. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich mache das nicht mehr lang. Und dann habe ich wirklich überlegt, ob ich jetzt hier an der Stelle mein Leben beende oder ob ich mich entscheide, weiterzuleben. Und das meine ich wirklich ernst. Weil Essstörung, also Anorexie, ist halt wirklich die Krankheit mit der psychische Erkrankung mit der häufigsten Todesfolge. Und ich war da echt nah dran. Deswegen habe ich auch so schnell dann Platz bekommen. Und ich habe mich wirklich in der Nacht, wo ich gemerkt habe, jetzt geht's nicht mehr lang, habe ich mir dann überlegt, okay, jetzt hast du es mal schön weit getrieben, mal schön Grenzen ausgelotet. Willst du jetzt wirklich, dass es vorbei ist? Und dann habe ich mich wirklich entschieden, nein, muss mehr sein. Und das war wirklich die Entscheidung eigentlich für mich. Der Weg danach war irrsinnig schwer. Es ist super krass, dauert lang, ist zart und macht keinen Spaß. Aber es musste irgendwie sein. Und es war immer wieder auch, das geht dann nicht so steil, jetzt habe ich mich entschieden und tada. Nein, also ich habe schon versucht, diesen Ehrgeiz auch umzumünzen, diese Leistungsbereitschaft. Ich werde die schnellste Genesung aller Zeiten hinbekommen. Wo ist der Schweinsbraten? Das geht natürlich nicht. Weil du fällst immer wieder auf die Schnauze. Und ich habe auch gar nicht verstanden, wie sehr ich mich von einem normalen Essverhalten entfernt hatte. Also es hat ewig gedauert. Ein halbes Jahr in der Klinik und danach immer noch auch, musst du wieder laufen lernen. Ja, weil viele kommen aus der Klinik zurück und sagen, also habe ich auch mit Essgestörten gesprochen, die in so therapeutischen Wohngruppen sind, wo ich auch Lesungen schon gemacht habe. Und dann haben die gesagt, ja, also sobald ich wieder heimgehe, hier ist immer alles gut, sobald ich heimgehe, bin ich wieder in derselben Spurrille drin. Und das ist eben genau das, vielleicht ändert sich zu Hause nichts. Dann bau dir dein eigenes Leben und dosiere, wie oft du nach Hause gehst. Wenn das eine Umgebung ist, die dich so berührt und so triggert, dann bau dir dein Leben selber irgendwo anders, dein Lalaland, wo du dich happy fühlst.
Und hast du es immer noch, dass du diesen Leistungsdruck hast, dass du immer noch die Erste, die Beste, die Schnellste sein möchtest?
Mm-mm. Das habe ich nicht mehr. Einen Leistungsdruck habe ich, weil ich wohne in München und habe Mouth to Feed. Also ich habe eine ziemlich hohe finanzielle Verantwortung für die Familie und bin außerdem ein bisschen luxusverwahrlost und sehr lebensfroh und mag schöne Dinge. Insofern habe ich einen Druck, dass ich genügend Geld verdiene, um mir dieses alles, was ich gern mag, zu finanzieren. Aber ich muss mich mal die Beste sein. Das ist auch ein Schmarrn. Also ich habe jetzt so ein bisschen, werde jetzt dann 46 und bin jetzt schon, fühle mich jetzt so ein bisschen Elder Stateswoman mäßig. Ich habe echt viel gemacht, ich habe auch viel gearbeitet. Ich weiß so ein bisschen, was ich kann und ich schaue mir oft die neue Welt an, KI und all die Disruptionen, die da jetzt anstehen und denke mir, wow. Und lege schon ein bisschen die Ohren an und schaue mir auch so jüngere Journalistinnen an und denke mir, wow, was ihr schon alles drauf habt. Und echt cool, bewundert die junge Generation auch ganz doll. Mein Stiefsohn ist jetzt 21 und ich und seine Freundin, die ist jetzt in der Kunstakademie und ich finde die so kacken cool, dass ich mir schon also die Ohren anlege einfach und denke, wer kräht da noch nach der alten Henne, ja. Mhm. Aber ich habe total viel gemacht und erlaube mir gerade auch so diese viele, viele Arbeit, die ich getan habe in all diesen Jahren, jetzt so ein bisschen Früchte zu ernten. Also ich habe das Gefühl, erlaube mir jetzt mehr so kleine Erntedankfeste zu feiern.
Wie sehen die aus?
Erntedankfeste, dass ich manchmal nicht mehr so 290.000-prozentig eine Moderation Wort für Wort aufschreibe, sondern mir manchmal zutraue, dass ich das so ein bisschen kann, dass mir Stichpunkte reichen, dass ich auch nicht mehr in eine 5-jährige Recherche gehen muss, bevor ich mich an eine Veranstaltung wage, sondern schon so ein bisschen mehr zum Grundwissen habe, dass ich auch an manchen Tagen merke, ich schaffe heute einfach nicht mehr so viel. Ich bin tatsächlich nicht mehr 30. Ich bin einfach auch ein bisschen müde und manchmal merke ich, okay, heute bin ich ein bisschen so müde, dass ich mich jetzt mal mittags eine halbe Stunde hinlege und kurz schnorchel. Oder ich merke so, jetzt komme ich überhaupt nicht mehr weiter. Und früher wäre ich dann joggen gegangen oder sowas, ja. oder hätte noch Gymnastik gemacht zur Optimierung. Und heute denke ich mir einfach, na, ich gehe einfach mit dem Hund um den Block und dann trinke ich ein Glas Wein und dann gehe ich früh schlafen und dann probieren wir es morgen nochmal.
Ja, ich bin froh, das gerade zu hören auch, weil ich merke das auch bei mir tatsächlich so, man hat nicht mehr die Energie. Ich meine, ja, bin jetzt 40, ne? Es ist jetzt auch kein Alter, aber ich merke den Unterschied zu 30 und 40. Es gibt einfach einen Unterschied.
Voll. Und jetzt kann ich dir sagen, als ich 40 geworden bin, habe ich ein rauschendes Fest gefeiert und habe mich unsterblich gefühlt. Jedes Jahr jetzt wird so ein bisschen krass. Ich bin mit jedem Jahr so ein bisschen noch müder geworden.
Also du meinst, es geht jetzt erst los?
Ja, sorry to say, aber jetzt nehme ich schon diese Hormone und so. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich echt so viel gearbeitet habe. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich wirklich auch viele Jahre wirklich Raubbau betrieben habe mit meiner Gesundheit. Habe ich einfach wirklich, sei es extrem viel Sport, sei es die eben Hungern, und eine Zeit lang wirklich ein übles Partyvieh und Zigarettenraucherin und Schnapstrinkerin. Ich habe echt wüst gefeiert auch. Und ich habe den Eindruck schon, das rächt sich so ein bisschen. Deswegen, ich achte jetzt schon sehr auf mich. Und ich nerv das voll, wenn ich eine Treppe raufgehe, weil wir haben so viele Treppen im Haus. Und dann komme ich an manchen Tagen oben an und denke mir so, wie so eine alte Frau. Ich finde das total nervig.
Ja, aber Treppen sind auch fies, finde ich. Ich finde, Treppen haben nichts mit Ausdauer zu tun, weil Treppen ist nochmal eine ganz andere Nummer.
Treppen sind Demütigung des Alters.
Das stimmt, ja. Du hast gerade gesagt, du warst früher viel feiern auch. Das habe ich auch in der Doku, glaube ich, über dich gesehen. So Atomic Café und Erste Liga und so weiter. Fand ich auch ganz, ganz... Ja, schön und nostalgisch. Ich war auch immer genau in diesen Läden. Ich habe früher in der Rie gearbeitet, auch eine ganze Weile, bevor ich dann umgezogen bin. Und ich finde, das war so die, also ich glaube, jeder sagt, dass der jung war über sich. Genau, die Zeit, das war die beste Zeit in München, um feiern zu gehen, habe ich das Gefühl.
Ja, da war damals halt schon eine ganz schöne coole Clublandschaft. Ich habe das schon sehr genossen.
Ja.
Auch mit einem Livebühne im Atomic Café und überhaupt dieser ganzen DJ-Kultur.
Ja.
Das habe ich, also... Deswegen bin ich so froh, dass es jetzt noch so neue Feiertempel gibt wie das Bergson, die ja wirklich auch ein unglaublich tolles Crossover, möchte ich fast sagen, Programm anbieten. Aber ja, ich fand es total wichtig. Also es war eh das Wichtigste, feiern gehen früher.
Und man konnte danach trotzdem arbeiten gehen und trotzdem noch leistungsfähig sein.
Mhm. Heute undenkbar.
Ja, aber ich habe auch eine neue Studie gelesen, und zwar, dass diese ganzen Leute mit 5 Uhr morgens aufstehen, kalt duschen, joggen gehen und dann was weiß ich was machen, was dich ja so fit machen soll und munter machen soll und erfolgreich machen soll, dass es alles an Männern getestet wurde und dass es bei Frauen genau das Gegenteil bewirkt, dass Frauen also auch eher ruhig machen sollen und wenn sie das Gefühl haben, sie müssen jetzt auch mal auch eine Stunde länger schlafen, dass sie sich dann auch diese Zeit nehmen sollen, wenn Männer so einen ganzen Zyklus, den wir in einem Monat haben, an einem Tag durchleben. Und wir halt einfach so verschiedene Tage haben, an denen wir uns unterschiedlich fühlen. Von daher vielleicht auch alle, die jetzt zuhören und sich denken, ich habe das auch so diesen Leistungsdruck oder kann mich damit identifizieren. Manchmal muss man sich auch wirklich mal so einen Tag frei nehmen.
Ich finde auch. Also ich finde, dass eh Ruhe geben und auch Langeweile viel zu kurz kommt. Ich finde das total zentral.
Das stimmt.
Wir können ja, wir haben so viel Input die ganze Zeit und ich muss das erstmal dann auch verdauen. Wenn ich dann manchmal so Veranstaltungen moderiere, neulich hatte ich mal 2 an einem Tag. Da waren so viele Menschen, so viele Geschichten, so viel sich verhalten. Und dann bin ich nach Hause gekommen und dann konnte ich am nächsten Tag gar nichts.
Mhm. Ja.
Einfach original nichts. Ich wollte auch mit niemandem sprechen und das ist manchmal für meine Tochter ein bisschen schlimm, weil die braucht dann Ansprache. Kommt nach Hause und will sich erstmal auskotzen. Muss ja der Mama Mülleimer her, wo sie dann erstmal alles so reinhaut, was so Kacke war an dem Tag, wer unfair war und welche Kinder blöd waren, wie zickig die bla war. Und ich kann dann teilweise nicht antworten, weil ich beruflich kommuniziere und dann will ich eigentlich privat nur Klappe halten.
Ja, ist halt das Introvertierte, ne? Die soziale Batterie ist dann leer, das merke ich auch. Und dann, ich habe mega Spaß dann an den Veranstaltungen an sich, aber ich merke danach so, jetzt kann mich keiner mehr ansprechen, da geht nichts mehr. So, du spürst es so richtig, wie diese soziale Batterie so runterfährt. Ja. Das kann ich total nachvollziehen. Aber Stichwort Geschichte. Du hast ja auch eine sehr spannende Geschichte zu erzählen, was deine gesamte Familie betrifft. Und dieses wunderbare Buch dazu geschrieben, Alte Wut. Warum Alte Wut?
Weil ich einen sehr wütenden Vater habe und ich mich immer gefragt habe, woher dieses Brodeln kommt. Und weil er auch ein sehr politischer Mensch ist und parteipolitisch in die absolute andere Richtung marschiert wie ich. Und ich wollte nochmal mit dem Blick jetzt einer Erwachsenen auch draufschauen, woher, warum mein Vater so ist und warum alles so war, wie es war und so gelaufen ist. Und ich wollte auch so ein bisschen verstehen, inwiefern seine Geschichte, die mich so geprägt hat, weil er sie ungefiltert immer erzählt und die so Teil meines Alltags war als Teenie auch, inwiefern die mich geprägt hat. Und der Punkt ist, dass ich mit diesen Essstörungen, da bin ich aus den Therapien dann rausgekommen und dann hatte ich keine Essstörung mehr. Dann bin ich so ein bisschen Workaholic. Also erstmal ein Firebeast gewesen, dann irgendwann Workaholic geworden. Zwischendrin hatte ich auch nochmal einen Rückfall mit der Magersucht, habe ich aber rechtzeitig gemerkt. Habe mich dann aus dieser Beziehung auch verabschiedet und habe das weitergesucht und bin ausgezogen, was die richtige Entscheidung für mich war. Und habe dann so funktioniert, auch als Mutter, wollte aber auch da overperformen, immer schön Fassade wahren, auch sehr karriereorientiert. Ich musste aber auch viel arbeiten, wollte den Job behalten, wollte nicht abgehängt werden. Und all das, und das endete, diese Belastung, ich hatte 2 Jobs und war Mama geworden, endete in einem absoluten energetischen Sub-Zero-Bereich. Und wirklich so, dass ich wirklich Suizidgedanken hatte. Und das habe ich dann gemerkt und dachte, nee, es ist irgendwie blöd, ich bin Mutter, ich habe eine Verantwortung und habe mir nochmal Hilfe gesucht. Und dann war die Diagnose recht klar, Erschöpfungsdepression, für Männer fancy Burnout genannt, weil Berührungsängste ist kein schönes Wort, Erschöpfung zeigt man nicht so gern, aber es ist de facto einfach eine Erschöpfungsdepression. Und aus dieser sehr langen Therapie nochmal, da kam dann aber trotz dieser langen Therapie irgendwann noch während Corona-Panikattacken auf der Bühne dazu. Und dann habe ich mir auch nochmal Medikamente geholt, die mich stabilisieren. Und dies war auch eine gute Entscheidung. Und trotzdem, aber ich habe so viel geredet gehabt und analysiert und verstanden, trotzdem hatte ich das Gefühl, an bestimmten Punkten komme ich nicht weiter. Ich habe das alles verstanden, aber ich kann nichts ändern an meinem Verhalten, weil ich es anders fühle. Und selbst wenn ich mich so verhalte, wie die Therapeutin sagt, wie ich mich verhalten soll, fühle ich es nicht. Und dann hat sie gesagt, okay, an bestimmte Punkte würde ich Ihnen jetzt mal anbieten, probieren wir es anders, wir probieren es mit Traumatherapie. Und da gibt es die EMDR-Methode mit so Klopfen oder mit so Fingerzeigen. Und das hat bei mir voll reingehauen. Ich konnte mich so befreien und deswegen geht es mir heute so gut. Die hat mir wirklich diesen Klotz am Bein so abgehackt. Ich war eine einzige Befreiung. Und aber im Rahmen dieser Therapie, ich versuche es kurz zu fassen, im Rahmen dieser Therapie habe ich gemerkt, dass viel von meiner Traurigkeit, die ich fühle, gar nichts mit mir zu tun hat, sondern eine ganz alte Traurigkeit ist, die ich auf meine Festplatte gespielt bekommen habe, und zwar von meinem Vater. Und das wurde mir im Rahmen dieser Therapie, weil du arbeitest sehr viel im Unterbewusstsein und das schenkt dir so tiefe Wahrheiten, deswegen möchte ich jeden ermutigen, das auszuprobieren, weil du kriegst Bilder und Sätze. Das ist ein einziges Geschenk, weil du so viel lernst über dich. Und für mich war das so ein Aha-Effekt, dass ich eben dieses Buch geschrieben habe, eben um jeden zu ermutigen, auch diesen Weg zu gehen, weil man so viel über sich selber lernt. Und ich habe dann irgendwann beschlossen, mit dieser ganzen Reise jetzt, die ich mein Leben nenne, dass ich eben die Reise von meinem Vater nochmal mache, nämlich seine Fluchtgeschichte, nochmal diese Fluchtroute, Abfahr, the other way round, und einfach warte, ob was passiert. Ich wollte das aber einfach mal sehen. Dieser Mythos Ostpreußen, wo er Heimatvertriebener her ist, also von dort geflohen ist als Kind. Ich wollte es einfach mal sehen, ist ja heute Polen. Wir sind immer nach Polen gefahren und ich wollte mir das anschauen.
Und ist etwas passiert in dir?
Ja. Also ich habe sämtliche Phasen der Verarbeitung durchlebt, glaube ich. Also ich war auch wütend auf mich selber, ich war traurig. Ich musste aber auch sehr viel lachen und ich war froh, dass mein Mann und meine Tochter und mein Hund mitgefahren sind, weil ich wollte, irgendwie hatte ich das tiefe Bedürfnis, ich möchte, wenn Trauma vererbt wird über 3 Generationen, ich wollte irgendwie, dass meine Tochter dabei ist, aber die soll jetzt nicht nur mit meiner Traurigkeit konfrontiert werden, weil das ist way beyond her maturity level. Ich wollte, dass die auch eine echt gute Zeit hat. Das heißt, wir hatten auch super viel Spaß, weil wir in so ein Rutschenparadies zusammengegangen sind und die Turborutsche gerutscht sind zusammen. Und wir hatten einfach auch lustige gemeinsame Erlebnisse. Und das hat uns alle unglaublich zusammengeschweißt. Und wir hatten da eine gute Zeit letztes Jahr im Sommer und haben so einen Roadtrip zusammen gemacht. Aber es waren wirklich unterschiedliche Verarbeitungsstufen, weil ich wusste erstmal gar nicht, nach was ich suche, bis ich dann gemerkt habe, ich suche nach Seelenfrieden. Und dann habe ich mir gedacht, ein bisschen vage, da gibt es ja keinen Punkt auf Google Maps, wo steht da, da musst du hinfahren, dann kaufst du ihn dir und dann nimmst du ihn mit nach Hause. Sondern das war wirklich ein Prozess. Und ich habe mich aber wirklich hineinbegeben und wirklich konfrontiert, weil für mich ist das Einzige, was hilft. Ich habe mich wirklich mit nochmal all dem, was ich nicht hören wollte, was ich aber immer hören musste von meinem Vater, diese Fluchterfahrungen, habe mich nochmal wirklich eine Arschbombe reingemacht und habe mich vor Ort mit dem ganzen Leid konfrontiert und habe dann wirklich auch fiese Seiten an mir gesehen, wo ich wirklich auch so einen rassistischen Hass bekommen habe auf die Polen, die gar nichts dafür können, was ich natürlich verstehe, aber habe eben auch so richtige Arschlochseiten an mir entdeckt und die wollte ich nicht sehen, aber die waren da und bis ich in den Zustand geraten bin mit allem, auch mit der AfD-Mitgliedschaft von meinem Vater, wo ich sage, wir reden jetzt hier von Versöhnung. Wir können jetzt, mein Vater hat natürlich das Buch gelesen, weil ich will keine Abrechnung mit ihm haben, sondern für mich ist es wirklich wichtig, dass wir als Gesellschaft probieren, die vielen verschiedenen Facetten voneinander zu sehen. Mein Vater ist nicht nur das AfD-Mitglied. Mein Vater ist nicht nur der Heimatvertriebene, sondern er hat auch noch ganz viele andere Seiten. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, lass es einen Farbkasten nehmen, jeder hat eine Farbpalette, ich mag grün und blau nicht bei ihm, dann finde ich die anderen Farben aber auch gut. Und wir sind so schnell dabei, auch uns zu verurteilen und nicht die ganze Farbpalette zu sehen, sondern einfach nur zu sagen, du hast das gesagt, böse, du bist unten durch. Und da hat natürlich auch die Vogue-Bewegung, so relevant die ist, aber diese super krasse moralische Überlegenheit löst einfach die degradierten Menschen. Und da entsteht Wut. Wenn Menschen sich degradiert fühlen, empfinden sie Wut. Und deswegen, wir sind da irgendwie in was hineingeraten, gesellschaftlich, wo ich irgendeinen kleinen Beitrag leisten möchte und sage, nee, okay, versucht euch mehr zu sehen, mehr als Gesamtheit zu sehen, die Menschen mehr als Farbkasten mit verschiedenen Farbschattierungen.
Ich finde das auch total wichtig und ich weiß noch, als ich das Buch gelesen habe und ich glaube, das kommt relativ am Anfang, dass du eben schreibst, dass dein Vater bei der AfD ist oder eben Anhänger ist. Und ich habe auch so gemerkt, so innerlich so dieses Schockiertsein in dir. Und das finde ich eben auch so wichtig, was du sagst, ne? Dass man dann nicht nur sieht, was ist denn die politische Gesinnung und man steht auch nie zu 100% hinter einer Partei, auch wenn man dabei ist, auch wenn man sie wählt, sondern was hat die Person vielleicht dahin geführt? Was hat die Person für Einsichten, Erfahrungen, Erlebnisse? Wie ist das denn jetzt heutzutage, wenn du dann mit deinem Vater sprichst, nachdem du das in deinem Buch niedergeschrieben hast, nach der Therapie und vor allem auch nach dieser Reise? Wie ist das Verhältnis zwischen euch jetzt heute?
Sehr viel entspannter. Das ist eigentlich das Schöne. Also er ist jetzt 91. Er hat total Angst, wenn es jetzt rauskommt am 2. Oktober. Er hat Angst davor, weil er Angst hat, was die Linken sagen, dass er AfD-Mitglied ist. Er hat auch erst gesagt, willst du das wirklich so klar reinschreiben? Und dann habe ich gesagt, Papa, 20% bei der letzten Bundestagswahl. Du bist nicht allein. Also jetzt steh dazu. Und er hat Angst, natürlich irgendwie niedergebrüllt zu werden. Und da habe ich jetzt fast das Gefühl, ich muss ihn beschützen. Umgekehrt aber habe ich ihm das letzte Mal erzählt, als wir telefoniert haben, dass ich schon zusammengebrüllt worden bin. Als ich am Tollwood in München über das Buch erzählt habe auch und ein bisschen über die Geschichte meines Vaters und einfach nur mal, sollte eine Mutmachrede sein und ich hatte mit dem Theater Grenzenlos ein Projekt gemacht, wo sehr viele Geflüchtete eben zusammen Theater spielen, aus ganz unterschiedlich, aus der Ukraine, aus afrikanischen Ländern, die spielen da zusammen. Und das war so schön. Und dann habe ich letzten Endes habe ich die Geschichte von meinem Vater parallel zu diesen Schicksalen gestellt. Und bin sowas von zusammengeplärrt worden von so zwei AfD-Britschen, die nur bla 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 geschrien haben. Und die haben mir ins Auge geschaut. Die standen direkt vor mir und ich stand auf der Bühne. Und die haben mich zusammengeplärrt. Und das habe ich meinem Vater auch erzählt. Und habe gesagt, pass auf, das kommt nicht nur von den Linken. Nicht nur die Linken schreien, Klappe halten. Es ist umgekehrt genauso. Und das passiert mir. Und das habe ich ihm gespiegelt. Und das ist eigentlich das, was mir wichtig ist. Weil wir werden beide irgendwie zusammengeplärrt werden ab 2. Oktober. Von der einen und von der anderen Seite. Und wir sind da aber entspannt. Und wenn er mir dann irgendwie was über Alice Weidel erzählt oder Björn Höcke, dann sage ich halt, du, damit kannst du mich nicht beeindrucken, weil ich werde die nie wählen. Im Leben nicht. Und dann sagt er, ja, das weiß ich. Musst du auch nicht. Und ich sage, ich finde es aber nicht gut, was die machen. Und dann sagt er, ja, das weiß ich auch. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, reden wir über was anderes. Und dann erzählt er mir, wie er meine Mama zur Dialyse bringt, dass er jetzt mit 90 nochmal gelernt hat, wie man Dialyseessen kocht, dass er ihre Tabletten ordnet, dass sie nicht vergisst, sie zu nehmen. Dann erkundigt er sich nach dem Hund und schickt mir die aktuelle Ausgabe der Stiftung Warentest, weil ein Trockenfuttertest drin ist, und hat er mir angekreuzt, was für unseren Hund am besten ist. Und ich finde es wahnsinnig liebenswert. Es sind so viele andere Seiten, wo ich so den Hut ziehe auch vor ihm. Und deswegen konzentriere ich mich auf die positiven Seiten, ohne die andere Seite zu marginalisieren oder zu banalisieren. Aber wir können nicht 20% unserer Gesellschaft ausschließen. Das ist ein bisschen zu viel.
Ich finde, auch dafür ist das ein wichtiges Buch, weil ich glaube, jeder hat in der Familie jemanden, wo man sich denkt, warum wählst du diese Partei? Warum denkst du so? Und ich finde, das Buch zeigt auch, wie wichtig es ist, miteinander zu reden, weil ich finde, es ist auch so, wie du sagst, man redet immer weniger miteinander, sobald man auch irgendeinen Post sieht auf Social Media, irgendwas liest, man hat sofort eine Schublade auf und ja, stempelt die Menschen dann entweder ab linksgrün versifft oder eben rechts und AfD. Aber einfach da mal vielleicht auch so miteinander wirklich wieder in den Dialog zu treten, weil ansonsten driften wir immer weiter gesellschaftlich auseinander. Also von daher, am 2. Oktober kann man das Buch überall kaufen und vorher unbedingt vorbestellen, damit man das dann auch pünktlich im Briefkasten hat. Und ich finde übrigens, das mache ich immer total gerne, Bücher rechtzeitig vorbestellen, weil man vergisst, dass man es vorbestellt hat und dann ist es auf einmal im Briefkasten. Man hat das Gefühl, man hat sich so selbst beschenkt, ne? Denkt sich, geil, jetzt habe ich irgendwie nochmal was zum Lesen. Also unbedingt vorbestellen, dann habt ihr es am 2. Oktober. Alte Wut von Caro Matzko erscheint im Piper Verlag. Und ja, Caro, ganz vielen lieben Dank, dass du da warst, so offen warst, so viele Erfahrungen geteilt hast. Und ja, ich freue mich, dich auch vielleicht bald mal wieder zu Teil 2
dabei zu haben. Ja, weil du kennst dich ja aus mit Finanzen und ich nicht, deswegen muss ich noch zu dir kommen.
Dann machen wir noch mal eine zweite Folge, genau, wo du mich dann mal Finanzen ausbilden, genau, kannst.
Woher kriege ich Geld?
Woher kriege ich Geld? Also schaltet ein bei Teil 2, woher kriege ich Geld? Vielen Dank.
Ich danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter Fortuna Lista. Bis zum nächsten Mal.